Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Heute bei Echtgeld TV reden Christian und ich endlich mal wieder zusammen im gleichen Raum, wo wir uns also viel interaktiver unterbrechen können, darüber, was eigentlich gerade so bei Luxusaktien los ist und bei den Aktien, die man gemeinhin mit Luxus in Verbindung bringt. Und mal gucken, ob da eine Sendung draus wird, ob da zwei Sendungen draus wird. Wir sind erst ganz am Anfang, wir wissen es selber noch nicht und lassen uns mal überraschen, wie wir uns treiben lassen nach dem Disclaimer.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Ja, die Headlines sind momentan wenig luxuriös. Als die Zahlen von LVMH gekommen sind, gab es bei Bloomberg den Titel Luxury Meltdown, also die Kernschmelze.
Aber die neigen inzwischen auch zur Dramatisierung.
Ja, sie neigen zur Dramatisierung, aber das Sentiment für Luxus hat sich deutlich eingetrübt und deswegen gucken wir eigentlich auf alles das, was man an Luxus an der Börse kaufen kann oder zumindest wo das Etikett Luxus draufsteht. Das wird man nämlich sehen, das ist ein großer Unterschied zwischen Etikett und dem, was drin ist. Und das sehen wir schon beim allerersten Thema, wenn man sich so mal einen Eindruck von einer Industrie, von einem Sektor, einer Branche verschaffen will, dann macht es ja Sinn, auf den Index zu gucken. Kennen wir ja bei Halbleitern, bei Autos und so. Und deswegen schauen wir auch hier auf einen ETF. Auf den Amundi S&P Global Luxury ETF, der in der letzten Zeit mit dem MSCI World nicht mehr mithalten konnte und somit zumindest diese kritischen Stimmen gegenüber der Luxusindustrie zu bestätigen scheint. Aber nur scheint, weil man muss schon reingucken, was im ETF so drin ist.
Ja, also das Ding ist eben etwas, wo man sich schon so ein bisschen an die Feuerzangenbowle erinnert fühlt. Ne? Also, was ist eigentlich ein Luxus-ETF? Stellen wir uns mal ganz dumm. Ist ein großer schwarzer Raum und da kommt in dem Moment quasi Zeug rein. Und dieses Zeug ist ja zunächst auch mal ganz nett, wa? Da ist eine Hermes drin, da ist eine Richemont drin, da ist eine Ferrari und eine LVMH. Also Hermes und Richemont, klasse Unternehmen, keine Frage. Ferrari werden wir auch noch drauf eingehen, warum das eben doch Luxus ist. Und LVMH, wisst ihr aus vielen Besprechungen, die wir hier bei Echtgeld haben, dass wir es für eine tolle Firma halten. Und naja, bei dem, was in letzter Zeit los war bei dem Unternehmen, auch kursmäßig, vielleicht ja auch für eine ganz interessante Chance. Kommen wir später zu. Aber dann guckt man sich in diesem großen schwarzen Raum um und sieht als nächstes, dass auf Luxus fokussierte Automobilunternehmen mit nicht so ganz luxuriösen Absatzzahlen im Moment, Mercedes-Benz. Man sieht eine Marriott International, wo ich jetzt zunächst als durchaus Vielreisender auch nicht sage, das ist das, was ich an erster Stelle mit Luxus in Verbindung bringe. Tesla. Ja. Also Tesla in Luxus einzugruppieren ist wirklich gewagt. An anderen Stellen bei thematisch orientierten ETFs würde ich es ja verstehen. Eine Hilton.
Naja.
Und also das Highlight ist dann wirklich am Ende Royal Caribbean.
Royal Caribbean, da haben wir auch wirklich eine Situation, wo wirklich Preise mal sehr aggressiv nach draußen gehalten werden, wo man in der Werbung alles ist nur nicht luxuriös. Und wenn man über so ein Schiff geht, also insbesondere über diese Karnevalschiffe in Amerika, da ist man bisweilen froh, wenn die Leute zum Essen wirklich auch eine ordentliche Hose anhaben. Und dann
wenn sie eine Hose anhaben.
Ja, also abends ist das fein, aber tagsüber ist es...
Fein würde ich ja gar nicht wettigen. Da würde mir schon reichen, bei den Bildern,
die von den Schiffen, die das eine Hose anhaben. Das hat mit Luxus nichts zu tun. Über Diageo bist du drüber gerumpelt. Die wollten ja mit Premium-Spirituosen sich bewusst stärker Richtung Luxus positionieren. Da sieht man halt, sie haben es ein bisschen übertrieben mit den Preiserhöhungen, auch vielleicht mit dem einen oder anderen Einkauf, wie dem Milliardeneinkauf von Casamigos, der Tequila-Marke, die von George Clooney mitgegründet wurde. Und auch da sehen wir, getrunken wird immer, aber nicht zu jedem Preis. Und es ist sehr schwierig. Fakt ist, Das ist nicht wirklich Luxus. Das sind irgendwelche Marken, Geschäfte aus dem Bereich zyklischer Konsum, ja, die vielleicht einen Anspruch haben, hochwertig zu sein oder von denen man denkt, na, sie könnten ja eigentlich für eine hochwertige Klientel in Frage kommen. Das Witzige ist, selbst S&P als Indexanbieter, ja, auch als Ratingagentur, mit diesem immer ganz klar rationalen Approach gibt ja zu, dass sie nicht so richtig mit der Zusammensetzung glücklich sind und dass das alles eine irgendwie über den Daumen gepeilte Zuordnung ist. Denn sie schreiben in der Methodologie, also in dem, was diesen Index begründet, the determination of luxury status is subjective and is primarily based upon qualitative factors. Also normalerweise sind Indizes in Anführungszeichen unbestechlich. Indizes wollen objektiv sein, quantitativ nach Schema F. Wir haben es hier mit einem Index zu tun, den selbst der Indexanbieter als subjektiv qualitativ kategorisiert. Und spätestens an der Stelle weiß ich, ich brauche das Produkt nicht. Interessanterweise stecken 400 Millionen Euro drin.
Ja, und also jetzt muss man eben auswählen, die Kosten sind jetzt nicht allzu hoch, 0,25% pro Jahr, alles schön, Geldbriefschwanne ist in Ordnung, aber 400 Millionen dafür, dass es ein, ich kann jetzt nicht mal sagen, dass es ein Konzept ist.
Also, nein, im Grunde ist das zyklische Konsumgüter, ex-Amazon, denn wenn ich den Consumer Discretionary ETF kaufe, ist Amazon ja mit einem Viertel der Dominator dort, weil sie nach Umsätzen halt immer noch ein Händler sind, obwohl der Technologiebereich viel relevanter ist. Also Amazon ist weg und alles das, wo jetzt allzu aggressiv mit Rabatten geworben wird, also ein Euroshop ist jetzt nicht dabei, hier so ein Dollar Tree, aber ansonsten ist das wirklich zyklischer Konsum, deswegen auch die Wertentwicklung durchaus zu erklären. Den Hochpunkt hatte der ETF 2022, als die Corona-Gelder weltweit geflossen sind, diese ganzen Stimuli, die Leute haben das Geld ausgegeben, danach wurde es schwierig. Der MSCI World ist durch den Tech-Bereich davongezogen, der fehlt hier und wir haben im Bereich der zyklischen Konsumgüter eben eine ganze Reihe Baustellen und nur wenige Unternehmen, die wirklich Luxus bieten. Also, kennen wir jetzt, aber brauchen wir nicht, um das mal rheinisch zu sagen, insofern fort damit.
Ja, wir sollten, so wie wir ein ETF ja dann auch für die Leute besprechen, die im Auto sitzen, die Unterlage nicht vor sich haben, was natürlich immer sträflich ist, sagen, dass da 78 Aktien drin sind, dass der Top-10-Anteil bei 56% ist, durchschnittliche Dividendenrendite beträgt 2%, Kursgewinnverhältnis ist unter 20, was das möglicherweise ist, auch durch so ein paar
Abladen von Wissensgepäck.
Merkwürdigkeiten.
Kennen wir jetzt, brauchen wir nicht, fort damit.
Nee, und vor allen Dingen, man stellt sich ja sofort eigentlich eine Frage. Wenn wir uns Echtgeld-TV-Sendungen in Erinnerung rufen, gibt es ja sofort eine ganz naheliegende Vergleichsebene, wo man sagen kann, so, gibt es nicht irgendwie jemanden, der sich seit Jahren damit beschäftigt, Luxusunternehmen zusammenzukaufen, die zu managen, vielleicht besser zu machen, vielleicht auch mal unabhängig von Markeneinzeleindrücken von der Börse, wo man ja immer auch ein bisschen getriebener ist und einfach sagt, das packen wir in so eine große Struktur, vergleichbar zu einem ETF, aber dann eben doch kein ETF rein. Und die Antwort ist natürlich ja, denn das ist die Anmoderation für die Aktie, die uns wahrscheinlich wie keine zweite aus dem Luxussegment, auch aus dem Holding-Segment hier immer wieder begleitet. Und wir sind bei einer LVMH, auch wenn wir jetzt noch in der Hauptgrafikansicht den Amundi S&P Global Luxury ETF haben, aber wir vergleichen ihn eben mit dem Wert, den wir hier regelmäßig auch dafür benutzen, um die Luxusindustrie als investierbares Gut darzustellen. Und da zeigt sich dann im Übrigen auch, dass der Kurs des ETFs nicht besonders gut abschneidet, im Gegensatz zu der Investmentstrategie, die Arnaud mit LVMH / die Uhr an den Tag legt.
Ja, also du hast bei LVMH im Grunde einen aktiv gemanagten Luxus-Brand-Fonds, ja, mit dem großen Vorteil, dass der Manager einer der reichsten Unternehmer der Welt ist, dass er mächtig Skin in the Game hat. Ungefähr die Hälfte des Unternehmens gehört ihm und seiner Familie.
Und ihm gerade richtig Haut abgezogen wurde bei Skin in the Game, wenn man sich anguckt, was da an Wertverlust gerade nach den Zahlen so kam.
Ja, das ist interessant, wenn man immer diese Marktkapitalisierungen dahinter legt und das dann und Verluste umrechnet.
Das rechnen ja immer andere für uns aus.
Ja, das macht er. Das ist Bild-Zeitungsniveau, das inzwischen auch schon bei Bloomberg angekommen ist. Dann heißt es, Arnault hat 60 Milliarden verloren. Da denkt man dann, der ist da so langgelaufen, so an der Seine und ups, da hat er sie plötzlich verloren.
Und wo muss ich langlaufen, um die wiederzufinden?
Er hat sie ja vorher auch nicht gewonnen. Sie waren ja nicht im Safe. Es sind Buchbewertungen und ich glaube, auch wenn ich ihn leider nicht kenne, dass Arnault sich über sehr vieles Gedanken macht, aber nicht darüber, welchen Platz er gerade in der Reichenliste hat und wie denn dieses Vermögen gerade im Bloomberg Billionaires Index bewertet wird. Aber schauen wir einfach auf die Zahlen, wie dieser aktiv unternehmerisch gemanagte Luxusfonds LVMH sich gegen den subjektiven ETF in den letzten Jahren geschlagen hat. Das sind ja fast 10 Jahre jetzt am Markt. Da sehen wir, LVMH hat sich verfünffacht, während der Luxusfonds sich für 1,5-facht hat. Und die Schere ist auch relativ kontinuierlich immer weiter auseinandergegangen. Jetzt so in den letzten 2 Jahren hat sich das so ein bisschen beruhigt. In den letzten Tagen hat der Fonds etwas besser abgeschnitten. Aber das Bild ist insgesamt sehr, sehr deutlich.
Und es ist freundlich gezeichnet. Es ist freundlich gezeichnet, weil hier ja sogar noch die Entwicklung des Aktienkurses dargestellt
ja,
ist.
Ja, das habe ich aus einem Grunde gemacht, weil der Fonds bildet ja den Net Total Return ab und bei der Aktie rechnen wir ja entweder den Aktienkurs, den haben wir schon, oder wir rechnen eben Gross Total Return. Ich habe jetzt darauf verzichtet, für die Aktie auch noch einen Net Total Return zu nehmen. Damit keiner sagt, ich habe jetzt die Louis Vuitton extra positiv gerechnet, habe ich einfach die schlechte Variante genommen und da auch noch die
Dividenden rausgelassen. Und die sieht schon deutlich besser aus.
So, also und da wird's dann an.
Zeit für eine kurze Werbeunterbrechung. Heute präsentieren wir dir etwas, das ich selber mal als eigene Unternehmensidee hatte. Aber man kann ja nicht alles selber machen. Mit Wechselpilot kannst du sehr einfach, schnell und jedes Jahr wieder Geld, Zeit und Nerven sparen. Zum Beispiel, wenn du der Meinung bist, mein Strompreis ist zu hoch. Jedes Jahr übernimmt Wechselpilot für dich den Vergleich, den Wechsel und die Kommunikation in den besten Stromtarif. Besonders im Sommer sind die Tarife unschlagbar günstig. Wechselpilot zeigt dir auf wechselpilot.com/echtgeldtv 3 Top-Tarife inklusive der Wechselpilot-Empfehlung. Du wählst dann dein bevorzugtes Angebot aus und erhältst mit dem Code ECHTGELD20 zusätzlich 20 Euro Cashback. Um den Rest kümmert sich Wechselpilot. Finde jetzt heraus, wie viel du sparen kannst auf wechselpilot.com/echtgeldtv.
Das aussehen. Aber gut, lassen wir jetzt mal den Fonds zur Seite. Gucken wir auf das, was Arnault macht. Und dann sehen wir ja auch für unseren sehr, sehr beliebten Zeitraum seit Anfang 2008 einen sehr beeindruckenden Aufwärtstrend. Ja, mehr als eine Verachtfachung bei der Aktie. Dazu gab es Dividenden. Wenn man die reinvestiert hat, ist entsprechend noch ein kleiner Turbo dabei. Wir können aber auch feststellen, es gab auch bei einer LVMH immer wieder Phasen, in denen die Aktie sich Atempausen genommen hat. Also zwischen 2011 und 2015 ist nicht wirklich was passiert in der Aktie. Und ansonsten müssen wir auch konstatieren, es gab immer wieder in den letzten 15 Jahren Rücksetzer von 20%. In den letzten 5 Jahren ist es jetzt sogar bereits der 4. Rücksetzer, den wir gerade erleben, der knapp an die 30% geht.
Ja, und wir können auch dazu sagen, dass wir im Grunde bei den Rücksetzern immer da waren. Also die haben wir nun wirklich bei Echtgeld TV sehr, sehr schön mitverfolgt, mit verschiedenen Anregungen, dann eben auch diese Rücksetzer mal zu nutzen zu einem Einstieg. Auch wenn man sich situativ natürlich immer die Frage stellen muss, gucke ich nur auf das Thema Multiples und so weiter, oder muss ich mir nicht auch eine Makrosituation für ein Segment mit angucken? Denn manchmal ist es so, dass sich Zahlen gar nicht so sehr verschlechtern oder noch nicht verschlechtern, wie sich möglicherweise eine Makrosituation verschlechtert. Was kann das sein? andere Bedingungen in China, Steuererleichterungen, die wegfallen für asiatische Touristen, wenn sie nach Deutschland kommen, Geschenke, die in bestimmten Bereichen nicht mehr gemacht werden dürfen. Ansonsten vielleicht auch mal einfach ein paar soziale Formen, wo man sich sagt, nach dem Motto, das gefällt einem nicht mehr. Vielleicht manchmal auch, das ist dann kein Makrothema, sondern eher auf das Unternehmen und auf die Teilunternehmen was bezogen, etwas merkwürdig wirkende Angebote und Produkte. Ihr erinnert euch vielleicht an so ein paar Ausführungen, nachdem ich in Singapur und in London zwei Louis Vuitton Stores besucht hatte und also schon, nennen wir es mal, verwundert darüber waren, war, was da für Angebote gemacht werden, ob das die Tischtenniskellen sind, die komischen Yogamatten oder die für mich dann doch etwas merkwürdig anmutenden Ketten, die ich in Singapur gesehen habe.
Genau, aber jetzt wollen wir natürlich die anekdotische Evidenz von Louis Vuitton nicht so ausstrahlen lassen, komplett auf LVMH, denn das heißt ja eben LVMH und nicht LV. Es gibt ja noch eine ganze Menge mehr in diesem Konglomerat als diese namensgebende Marke Louis Vuitton.
Die einen großen Anteil hat.
Ja, wie groß der Anteil ist, kann man nicht mit Sicherheit sagen. Wir wissen, dass der Bereich Fashion and Leather, zu dem Louis Vuitton gehört, insgesamt die Hälfte der Umsätze macht. Aber es ist ja nicht der einzige Brand in dem Bereich. Zumindest eine sehr, sehr starke Marke gibt's ja noch dort mit Dior, die auch Volumen hat. Und dann haben wir auch zum Beispiel sowas wie Celine, was ja auch eine Marke ist, die man inzwischen sehr interessant positioniert hat. Nicht zuletzt mit dem neuen Kreativdirektor Edi Slimane, der ja früher schon großartige Erfolge für...
Ist das eher für jüngere Kundinnen?
Nein, das ist, was heißt für jüngere? Ist Dior was für 80-Jährige? Ich glaube, diese Marken sind...
Mit 80 kann man sich leisten, aber dummerweise nicht mehr tragen.
Ja, aber na, was heißt für jüngere Kunden, für alle, die einen gewissen Spirit haben wollen? Ja,
du grinst so, als Podcast-Hörer sieht man das also nicht, aber er grinst eigentlich.
Bei Edi Slimane muss ich immer an Karl Lagerfeld denken. Edi Slimane war ja derjenige, der auf der Männerseite diese schmalen Schnitte quasi erfunden hat bei den schwarzen Anzügen. Und Lagerfeld war ja lange Zeit eher barock. Und was war der Grund, was er immer angegeben hat, warum er angefangen hat, sich runter zu hungern, sich schmal zu hungern, damit er in die schmal geschnittenen Anzüge von Edi Slimane passt. Ja, also.
Der heißt Slimane.
Ja, durchaus eine,
ein cooler Name für das, was er an Mode macht.
Ja, also, insofern.
Also zurück zu der Übersicht.
Da ist noch ein bisschen mehr als nur Louis Vuitton. Gleichwohl ist die Marke, schon dominant auch von der Strahlkraft, aber es ist ein Vorteil, wenn du alleine im Fashion-Leather-Bereich mehrere Marken hast, weil du kannst dadurch verschiedene Zielgruppen ansteuern. Und ich würde schon sagen, dass man Louis Vuitton etwas mehr flashy positioniert hat, auch etwas nach unten skaliert hat vom Niveau her, um das Volumen.
Bisschen Porsche-Taktik.
Um das Volumen hochzukriegen, weil irgendwo muss das Wachstum ja herkommen, was auch die Börse sehen will. Während man Dior eher etwas dezenter und dann aber auch preislich eher nach oben bewegt hat.
Nun ist es ja so, was LVMH ja immer ganz beeindruckend auszeichnet, ist, dass sie Unternehmen reinkaufen und auf einmal dann wirklich eine Schablone rüberzulegen scheinen, also wo es dann um das geht, wie verändere ich Einkaufsverhältnisse, wie verändere ich Einkaufserlebnisse, wie verändere ich auch Preise. Ich finde, man hat das besonders dramatisch wirklich auch bei Rimowa gesehen, wo die Preise sich gefühlt verdoppelt haben für die Koffer. Und wo das Ganze durch ein Leistungsversprechen, was im Übrigen für die Koffer auch gar nicht so schlecht ist, ergänzt wurde mit einer lebenslangen Garantie. Wie die dann gelebt wird, kann ich nicht beurteilen, weil mein Koffer hatte diese noch nicht. Und bei mir zahlt in der Regel die Lufthansa dafür, dass er mal wieder Koffer durch die Gegend hat schmeißen lassen. Aber das ist schon beeindruckend, wie das immer wieder gelingt.
Ja, Sie haben auch bei Tiffany, die Sie ja während der Corona-Pandemie übernommen haben, recht schnell Erfolge zeitigen können, wobei man jetzt eben sieht, dieses ganze Segment Watches und Jewelry, also Uhren und Schmuck, ist schon schwierig. Das ist aber kein LVMH-Thema, sondern das ist überall schwierig, insbesondere die Uhren, wobei bei den Uhren LVMH immer schon ein bisschen schwächer aufgestellt war. Man hat ja sogar jetzt unter der Marke Louis Vuitton recht erfolgreich eine Uhrenkollektion lanciert, aber das ist insgesamt von der Größe her zu wenig.
Wenn wir uns jetzt mal auf die Halbjahreszahlen fokussieren, die ja vorliegen und die wir hier von dir in Kleinarbeit mal ein bisschen aufbereitet bekommen haben in die verschiedenen Bereiche, sehen wir vor allen Dingen also schon mal ordentliche Rückgänge. Man sieht, dass unsere Wochenend-Tatort-Guckereien im ersten Halbjahr weniger geworden sind. Das kann man am Champagner-Umsatz sehr, sehr klar ablesen. 11,5% ist da der Rückgang. 25% bei der Operating Margin, beim Operating Profit, Entschuldigung, weniger. Das ist schon mal
das Gleiche bei Cognac und Spirits.
Ja, da verstehe ich es ja. Da weiß ich sowieso nicht, warum.
Ja, aber es ist dasselbe Thema, was wir halt eben bei Diageo schon angesprochen haben, was du auch siehst bei einer Pernod Ricard. Man hat sicherlich während der Corona-Phase es mit den Preisanhebungen übertrieben. Und es wird eben immer getrunken, nur nicht zu jedem Preis. Und dann wird auf günstigere Alternativen ausgewichen und das wieder zurückzudrehen. Wenn man einmal die Preisschraube so dermaßen überdreht hat, ohne dass die Marke Schaden nimmt, das ist nicht einfach. Vor dem Problem stehen eben auch Unternehmen wie Diageo und es ist ja auch so ein Argument, weshalb ich sage, naja, also man braucht nicht unbedingt noch eine Diageo, wenn man den Bereich Premium Spirituosen und Premium Getränke haben will. Und der ist momentan schwierig. Man hat ihn auch in einer LVMH. Da haben sie definitiv etwas zu tun. Zu tun haben sie meiner Ansicht nach auch weiter was im Bereich Parfum und Kosmetik. Das sieht umsatzseitig nach wie vor gut aus. Ja, 3% Zuwachs auch im ersten Halbjahr. Die Marge insgesamt gehalten, aber verglichen mit einer L'Oreal ist die Marge eindeutig zu niedrig mit 10,8%. Da müsste mehr kommen. Und was richtig gut läuft, ist Sephora, also Selective Retail, die Beauty-Kette. Ne? Wenn man eine LVMH hat, braucht man eigentlich auch nicht unbedingt noch eine Ulta Beauty, sondern man hat einen sehr, sehr starken Beauty-Filialisten mit drin. Aber auch dort darf man halt nicht vergessen, das sind signifikante Umsätze, aber weil es eben Handelsumsatz ist, sind die Margen nicht das, was man allgemein von einer LVMH erwartet. Wenn ich einen Strich drunter mache, muss ich sagen, no glamour, no drama. Ja, der Umsatz stagniert, der Ertrag geht leicht runter, aber ich meine auch bei der Marge. Also dafür, dass alle jammern und sagen, die Luxuskonjunktur ist vorbei und wir haben hier gerade 1,8% weniger Marge. Also haben die sich sehr, sehr gut gehalten. Und man darf ja auch bitte nicht vergessen, wo das Unternehmen herkommt und was das Unternehmen in den letzten Jahren geleistet hat. Sie haben den Umsatz um 2/3 gesteigert in den letzten 5 Jahren. Sie haben den operativen Gewinn in den letzten 5 Jahren verdoppelt und sie haben die Marge um 5% erhöht. So, und nach dieser Skalierung, die hochprofitabel auch noch war, ist es einfach an der Zeit, dass das Unternehmen sich jetzt mal auf diesem Niveau behauptet. Und das kann 1, 2, 3 Jahre dauern. Ja, insbesondere in diesem gesamtwirtschaftlichen Umfeld.
Das ist ohne jeden Zweifel so. Und ich habe jetzt nochmal die Grafik auch eingeblendet mit den Zahlen ab 2009. 2008 fällt jetzt aufgrund der länger werdenden Historie hier leider raus. Aber da sieht man eben auch, also sowohl was das Jahr 2019 anbelangt, auch nochmal eine Aufbereitung von den Umsätzen, von der Nettomarge vom Net Income, wie sie das Ganze eben dann nahezu beim Net Income verdoppelt hat. Aber man sieht vor allen Dingen auch mal in den Zeilen, wo es um das Kursgewinnverhältnis geht, dass es eben jetzt wieder aus den Bereichen, wo wir ja auch darauf hingewiesen haben, dass die jetzt nicht zwingend der Bereich sind, wo man sich mit einer solchen Aktie versorgen muss, sondern wo wir in bestimmten Bereichen eben über ein Discount-Zertifikat einen Einstieg gewählt haben, wo wir dann nochmal nachgekauft haben und wo wir jetzt im Grunde genommen in einen schwächer werdenden Kurs immer auch mal wieder ein bisschen zusätzlich reinhalten können. Und wer noch keine LVMH hat und grundsätzlich sagt, das, was die Kernstrategie ist Und was die Kernüberlegung anbelangt, in ein solches Unternehmen wie LVMH überhaupt zu investieren, nämlich der Glaube daran, dass Menschen sich schöne Dinge kaufen wollen. Und bei LVMH haben sie in verschiedenen Marken Angebote zu verschiedenen Preisniveaus, wo sie da tätig werden können, dann ist es eben etwas, wo man jetzt auf dem aktuellen Bewertungsniveau auch mal sagen kann, ja, wenn ich jetzt nicht damit anfange, da mal einzusteigen, vielleicht jetzt auch den Sparvertrag einfach mal darauf einrichte, wann denn dann?
Ja, also man muss es dazu natürlich wollen. Völlig klar, die Produkte von LVMH, die braucht eigentlich kein Mensch. Also das alles, was die haben, kannst du woanders billiger haben. Aber der Mensch lebt ja eben nicht nur vom Brot alleine, ist eben nicht nur rational und Statussymbole, etwas Rares, etwas Seltenes, etwas Besonderes zu haben, etwas mit Tradition. Das steckt in vielen Menschen drin. Man sollte das gesamtwirtschaftliche Umfeld nicht gänzlich außer Acht lassen. Deswegen, also wenn du mich jetzt heute fragen würdest, was denn eine Aktie wäre, wo man in den nächsten 2-3 Jahren mit hoher Wahrscheinlichkeit einen ansehnlichen Gewinn einfahren kann. Ich würde eine LVMH sicherlich nicht erwähnen, weil dieses Luxusnarrativ, dieses Wohlstandsnarrativ, das die Aktie eigentlich über das letzte Jahrzehnt getragen hat, was auch die Multiple Expansion getragen hat, die wir bei allem Wachstum unternehmerisch, organisch ja auch nicht vergessen wollen. Dieses Narrativ ist momentan nicht aktiv und das kann einfach an der Börse dauern. Das ist deswegen LVMH nicht ein schlechtes Unternehmen, aber man sollte die Erwartung an das Unternehmen und vor allem die Erwartung an das, was die Börse aus dem Unternehmen macht, kurzfristig nicht allzu hochschrauben. Das kann da auch noch mal tiefer gehen, weil ich persönlich würde gefühlt sagen, die Gewinnschätzungen, die man so für dieses und für nächstes Jahr sieht, sind mit Blick auf das gesamtwirtschaftliche Umfeld vielleicht ein bisschen ambitioniert. Aber das ist nicht schlimm. Ich glaube, die haben alles, um sich die nächsten Jahre erstmal auf diesem Niveau zu stabilisieren. Und dann gibt es Gelegenheiten, auf die kommen wir auch noch zu sprechen, das Unternehmen intelligent zu erweitern. Und wenn man mich nach dem größten Risiko bei LVMH fragt, dann würde ich weiterhin nicht die gesamtwirtschaftlichen Themen nennen, auch nicht, ja, Luxus wollen die Leute nicht mehr, weil die junge Generation nicht mehr so Besitz will, sondern das größte Risiko für mich ist einfach die Nachfolge von Arnaud. Er hat halt nicht den einen Nachfolger aufgebaut unter seinen Kindern, sondern er lässt seine Kinder unter verschiedenen Labels an verschiedenen Positionen quasi miteinander wetteifern. Das kann unglaublich kreativ, unglaublich wertstiftend sein. Es kann aber auch dazu führen, dass es irgendwann einen Riss gibt, der, wenn er dann mal nicht mehr da sein sollte, der Bernard Arnault, auch wirklich das Unternehmen gefährden kann.
Ja, aber Armani ist gerade 90 geworden.
Ja, ich hoffe ja, dass er es so macht wie Warren Buffett. Und ansonsten darf man halt auch nicht vergessen, Arnaud ist jetzt ja nicht derjenige, der mit dem goldenen Löffel und dem Einstecktuch geboren worden ist, der traditionelle Luxusunternehmer ist, sondern er ist erstmal ein Corporate Raider, ja, also ein Firmenjäger, ein Firmenhändler. Und LVMH sollte man eben nicht nur als Luxuskonglomerat und Uguru und schöne Narrative sehen, sondern auch in einer gewissen Tradition dieser Serial Acquirer und der Business Optimierer sehen. Also für mich hat eine Louis Vuitton, Moët Hennessy auch eine ganze Menge gemeint, zum Beispiel mit einer Danaher.
Ja.
Also nur ein anderer Bereich.
Für mich ist es in dem Moment eben einfach so, wir waren bei 700 schon einigermaßen gut drauf, haben da auch zugekauft. Bei 650 ist es jetzt einfach so, wir können noch ein bisschen abwarten, wie sich die Aktie quasi dann selber abgeladen hat. Vielleicht geht's auf 620, vielleicht geht's auch in ganz andere Bereiche, die wir noch gar nicht sehen. Will nur abschließend sagen, wer die Aktie nicht hat und grundsätzlich an dieses Thema glaubt, der sollte jetzt sehr, sehr aktiv aus meiner Sicht darüber nachdenken, damit mal anzufangen und einfach eine Position aufzubauen. Und das geht mit dem Sparplan, den ihr bei Scalable sehr einfach anlegen könnt, ja, sehr, sehr einfach.
Aber LVMH ist ja nicht das einzige Luxuskonglomerat, auf jeden Fall das größte und auch wirklich mit tollen Marken. Aber da gibt's ja noch was anderes in der Schweiz. Deutlich enger fokussiert, ja, Fashion und Accessoires spielen
nur
da
20
nicht
so Marken.
28 Maisons.
28
Maisons, wenn du auch den Fashion-Bereich mitrechnest. Das sind allerdings nur 12% vom Umsatz, ja, und die Schreibgeräte auch mit dabei. Die Rede ist von Richemont, die Schweizer Holding, die immer irgendwie als Uhrenholding wahrgenommen wird. Natürlich mit Marken wie Lange und Söhne, Baume & Mercier, IWC, Jaeger-LeCoultre, Piaget, Panerai, Roger Dubois, Vacheron, Constantin. Ganz klingende Namen für Uhrenliebhaber. Ich hab's ja so denn nicht damit. Und dann denkt man, ja, also Richemont ist die Uhrenaktie. Und dann guckt man in den Geschäftsbericht und stellt fest, ach nö, eigentlich nicht. Diese Marken, die sind ganz großartig, aber die machen nur 18% ihrer Umsätze mit diesen Uhrenmarken, während knapp 70% aus dem Bereich Schmuck kommt, wo zwei Marken strahlen, Cartier und Van Cleef & Arpels. Das ist dann das absolute High-End. Ist eigentlich eine Aktie ja für dich, auch wenn Uhren jetzt nicht so viel Umsatzanteil haben, aber du magst Uhren.
Ja, das stimmt. Ich mag Uhren und ich mag auch mal eine Panerei. Auch wenn es die Uhr ist, muss man dann eben auch mal wieder sagen. Also nach dem Motto, es gibt eben Uhren, die erfüllen so diesen Charakter des luxuriösen Konsums. Dazu zählt eine Panerei und es gibt dann eben Uhren, die sind ja wirklich Luxus. Und das ist eine Rolex und das merkt man mitunter auch daran, wie sich Preise dann in der Folgezeit entwickeln. Und da schneidet meine Panerei und da schneiden verschiedene andere Marken.
Also Rolex ist Luxus. Ich habe mal gelernt, eine Audemars ist Luxus.
Ja, die auch.
Also so High-End.
Ja, da wird's dann eben einfach höhere Preise dünnen ja auch die Anzahl der Kauffähigen entsprechend aus. Oder auch der Kaufbereiten, weil man muss sich dann ja immer überlegen.
Oder so eine Jaeger-LeCoultre mit diesen kultigen Anzeigen, diese Reverso, das fand ich als Kind schon ganz cool.
Tolle Geschichte.
Wo man das umdreht und dann das Zifferblatt verschwindet und man hat dann irgendwie so ein Schmuckornament.
Ist ja primär offenbar mal für Polo entwickelt worden, also nicht für das Auto, sondern für den Sport.
Damit Uhrenglas nicht zerschlägt.
Damit man mit dieser komische Ball dann durch die Gegend fliegt, damit man den nicht abbekommt. Und also Jaeger-LeCoultre auch ganz tolle Historie mit einer sehr, sehr kleinen Uhr, die Queen Elizabeth damals bei ihrer Krönung getragen hat. Also da gibt es viel zu erzählen, aber
Narrative.
Ne? Genau,
davon leben diese Marken.
Genau, das haben sie eben einfach. Dennoch ist es eben so, dass es so von der Gesamtentwicklung nicht so wirkt wie eine LVMH. Ich habe da das größere, das strahlende Unternehmen und ich habe keinen besonderen Bewertungsvorteil, wenn ich hier einsteige und ich habe das Gefühl, so wie LVMH bestimmte Dinge auch erklärt im Übrigen zum eigenen unternehmerischen Vorankommen. Dass ich mich da wohler fühle, auch weil ich bei den Marken jetzt nicht das absolute Premium-Level sehe.
Naja, also bei Cartier, Van Cleef & Arpels, da würde ich schon das absolute Premium-Level.
Ich meine jetzt die Uhren.
Im Schmuckbereich sehen. Naja, also bei Uhren haben wir ja wirklich die Situation, dass manche großartige Marken eben privat sind und dass man sie nicht börslich bekommt, außer man geht über die Händler.
Ja.
Ja, aber die Aktie des Uhrenhändlers Watches of Switzerland, die macht ja nun überhaupt keine Freude, sondern die haben ja nach mehreren Gewinnwarnungen einen immensen Einbruch hinnehmen müssen. Da sieht man also, der Uhrenmarkt ist extrem schwierig geworden. Ja,
ist auch extrem heiß gelaufen in den frühen 20ern.
Also. Und das ist eben jetzt rausgegangen und man sieht es, die Händler hat es zuerst und am stärksten erwischt. Die Produzenten können sich halten, aber es sind auch da Bremsspuren, ja. Denn das Uhrengeschäft bei Richemont im ersten Halbjahr auch minus 13% vom Umsatz, während der Schmuck plus 4% gemacht hat. Interessant auch, dass die Umsätze in Asien, ex-Pazifik, was dann im Wesentlichen die Umschreibung für China ist, um 18% zurückgegangen ist. Also da sehen wir schon diese Schwäche des chinesischen Konsums, die tritt hier deutlich zutage.
Und man darf auch eins nicht vergessen, also diese ganzen Top-Uhrenmarken, die haben eben diesen Automatisierungs- und Technisierungstrend dann auch schon ein Stück verpasst. Ich meine, da stellt sich natürlich auch die Frage, wie willst du bei einer Panerai oder bei einer Rolex in irgendeiner Form diese neuen Technologien, wie sie eine Apple Watch drin hat, mit ranlegen? Aber es gäbe auf der technologischen Ebene zumindest ein paar Möglichkeiten, zumindest das Zusammenspiel mit einem iPhone oder auch mit einem Android-Telefon in irgendeiner Form herzustellen, damit man an der Stelle, wo normalerweise die Datenerfassung deiner Apple Watch anfängt, man auch als Rolex-Träger eine Möglichkeit hat, da Interaktionen zu erzeugen. Und das ist natürlich auch etwas, wenn man sich die Verkäufe und im Übrigen auch die Nutzungsintensitäten von einer Apple Watch beispielsweise anguckt, wie viele Leute, die vielleicht vor 5 Jahren noch eine Rolex getragen haben oder eine andere Uhr, die ordentliches, also die wirklich sehr viel Geld kostet, die heute eine Apple Watch tragen.
Ja, und die Rolex-Uhr, die wird dann ja aber vielleicht einfach gekauft, wenn man sie in den Safe legt, wenn man sie sammelt als kleine mechanisch-kulturelle Ikonen. Die Frage ist dann nur, wird diese Sammelleidenschaft überdauern? Ist das etwas, was von Generation zu Generation geht? Oder erleben wir vielleicht auch bei Uhren irgendwann das, was wir bei Briefmarken, bei Münzen, bei alten Meistern sehen, dass nämlich abgesehen vom Trophy Hunting im High-End es überhaupt kein Nachfolgeinteresse für diese Sammelgebiete gibt.
Ja, also vor dem Hintergrund könnt ihr uns ja gerne mal auch reinschreiben, wie ihr eine Richemont seht, warum ihr sie gegebenenfalls einer LVMH vorziehen würdet und genauso natürlich auch, warum eben nicht.
Vielleicht kommt es ja irgendwann auch mal alles zusammen, denn auch bei Richemont haben wir ja die Situation, irgendwann wird sich das Thema Nachfolge stellen. Das Unternehmen wird ja dominiert zu mehr als 50% von Johann Rupert, der jetzt auch 74 ist, der ja schon von Geburt an Unternehmer ist aus Südafrika. Seiner Familie gehörten unter anderem die Rothmans Zigaretten und er hat das Ganze dann mit seinem Investment Banking Know-how aufgespalten. Also der weiß auch, wie Firmenjägergeschäft funktioniert, und vielleicht gibt's ja da irgendwann mal so die Allianz der alten Männer, denn Bernard Arnault hat sich wohlgemerkt privat, nicht über LVMH, sondern privat bei Richemont beteiligt, ja, unterhalb der offiziellen Meldeschwellen, aber Arnault hatte großes Interesse daran, durchsickern zu lassen, dass er dort Aktien hat, und er wurde zitiert mit dem Satz, wenn Rupert Bedarf hat, dann werden wir da sein.
Ja, genau,
also das heißt jetzt nicht,
dass... Er unterstützt bei der Bewahrung der Unabhängigkeit,
ja, das ist schön. Genau, das ist übrigens dieses Narrativ, er unterstützt bei der Bewahrung der Unabhängigkeit, bei dem er damals sich an Gucci angeschlichen hat und dann auch an Hermes, ja. Und beide Fälle waren übrigens börsenrechtlich auch nicht ganz sauber, und er hat da auch richtig Ärger bekommen.
Und was bei Hermes ja zu dem interessanten Zusammenschluss der Familie geführt hat, aber wir sind im Jahr 24 und dieser Zusammenschluss, der hält gar nicht, der ist gar nicht mehr so lange vertraglich fixiert.
Genau, irgendwann muss der Poolvertrag wieder überdacht werden, und wer weiß, es gibt ja da auch bei Hermes merkwürdige Dinge. Dieser eine Nachfahre, der ja die Aktien an seinen Gärtner vererben wollte, und also Aktien wirklich im Milliardenwert, und jetzt ist diese Sache ja vor Gericht, und plötzlich hieß es diese Woche, die Aktien seien gar nicht mehr da. Also das scheint jetzt wirklich was verloren worden zu sein. Merkwürdig, was auf Aktionärsebene da passiert. Aber das Schöne ist, das Unternehmen ist davon völlig unbeeindruckt. Und wenn es eine Luxuskrise geben sollte, muss man ganz eindeutig feststellen, im absoluten High-End ist diese Krise nicht angekommen. Die Zahlen von Hermes zum Halbjahr künden von einem zweistelligen Umsatzanstieg, auch übrigens in Asien, da war es nicht zweistellig, aber sowohl in Japan als auch in der Region Asia, Pacific, ex-Japan, also im Wesentlichen China, ging es weiter rauf. Und das ist genau das, was Börsianer auch von Hermes erwarten. Die liefern einfach.
Ja, das ist schon hochgradig beeindruckend, wie es ihnen gelingt, trotz der aktuellen Schwankungen, die der Aktienkurs jetzt eben auch zu erleiden hat, ne? Also von 2400 ging es jetzt auf knapp 2000 runter. Ist schon mal was, aber wir haben ja auch oft genug über die sehr, sehr hohe Bewertung einer Hermes im Vergleich auch zu den anderen Aktien in dem Segment gesprochen und wie zuverlässig die abliefern und wie voll im Übrigen auch die Läden immer noch sind und wie regelmäßig man dort Wartezeiten zu erdulden hat, ist eben schon etwas, was man auch beobachten kann, wenn man es beobachten will.
Ansonsten vielleicht mal auch hier ein Blick in das, was Hermes als einzelne Sektoren so hat. Ja. Was läuft am besten, ähnlich wie bei LVMH? Lederwaren und Taschen. Das ist das, was du haben musst momentan, wenn du wirklich Gewinne machen willst, ja, wenn du auch noch jetzt Umsätze steigern willst. Wer davon zu wenig hat, der hat Probleme. Kleiner Vorgriff auf Burberry, das ist nämlich eines der Probleme in dem Konzern. Nur zwei Bereiche laufen nicht. Das eine ist Seide, leicht rückläufig. Vermutlich merkt man dann noch immer, dass immer weniger Krawatten gekauft werden. Man sieht's an uns.
Und die Krawatten jedes Mal wieder, wenn mir dann jemand erzählt, was an Geld für so eine Hermes-Krawatte dann über den Tisch gehen muss.
Ja, aber sie sind schön.
Ja.
Also ich habe auch welche. Ich habe sie ausnahmslos geschenkt bekommen, aber ich trage ja irgendwie keine mehr. Und dann auch da bei Hermes, nicht mal dieser Brand reicht aus, um im Uhrengeschäft zuzulegen. Hermes Watches ist jetzt nur ein relativ kleiner Bereich, aber auch da 3% minus.
Ich finde, da muss man ihnen helfen. Hermes Uhren, also ich war letztens in der Tat mal in einem Store drin, wegen des Kaufs eines für mich etwas merkwürdig anmutenden Mini-Portemonnaies für Münzen, aber es gibt ja dann immer verschiedene Seiten von Dingen, die gekauft werden sollen, und wir wurden dann mal durch das Uhrenangebot geführt, und da habe ich dann in der Tat auch eine gefunden, die bei mir dazu geführt hat, dass ich gemerkt habe, oh, das merkst du ja, gehst dann raus, also ich bin kein Impulskäufer in der Regel, aber also speziell nicht, wenn es um mehrere tausend Euro geht, aber bin dann eben rausgegangen und habe gemerkt, die gefällt mir, und von daher ist es da eben in der Tat so. Die Pannerei bleibt natürlich, aber ich habe ja schon öfter mal für eine Ersatzinvestition für eine meiner Rolex-Uhren gesucht. Und das ist jetzt quasi ein anstehendes De-Investment der immer noch preislich sehr hoch bewerteten Rolex-Uhr gegen eine Hermes-Uhr, die dann demnächst in meinen Bestand
kommt. Also im nächsten Halbjahr geht's aufwärts. Kauf doch gleich ein paar. Kannst du ja auch verschenken.
Es bleibt erstmal bei einer. Also man muss ja, ich brauche nicht mehr Uhren.
Weißt du, wenn du mir eine schenken willst, also ich würde sie jetzt nicht tragen, weil ich habe ja meine Apple Watch.
Genau.
Aber ich würde sie irgendwo.
Und das ist eben genau das Ding. Und das ist genau das Spannende. Ne? Also dass Leute, du hast ja beispielsweise jahrelang keine Uhr getragen,
ja,
aber du bist beispielsweise jetzt mit der Apple Watch quasi sozialisiert worden auf das Thema Uhr. Was in bestimmten Lebensbereichen immer noch keine Auswirkungen hat, aber das ist ein anderes Thema.
Du meinst jetzt Pünktlichkeit? Also ich war heute nur 6 Minuten zu spät.
Ja, aber heute lag es an der BVG.
Das lag nicht an der Uhr, sondern an der BVG, weil alles, was auf Schienen ist, ist immer ein sehr gutes
Argument. Wir nehmen für unsere Verhältnisse auch wirklich heute sehr früh auf. Also es ist der 1.8. und es ist jetzt gerade Live-Timestamp 9.37 Uhr und 22
Sekunden. Das heißt, ich war um 8.06 Uhr hier.
Ja.
Bin um 5 Uhr aufgestanden, also alles super, so wie es sein muss. Was zu Hermes sicherlich auch noch wichtig ist, was man erwähnen sollte, einfach im Verhältnis auch zu LVMH, die absolute Größenordnung. LVMH, das sind eben nicht nur viele Maisons, ja, sondern es sind 95 Milliarden Euro Umsatz. Hermes, das ist nur eine Marke, die man aber inzwischen auch breit über verschiedene Sektoren gestreut hat, aber eben nur 15 Milliarden Euro Jahresumsatz. Und damit lässt sich diese Desirability, also alles, was mit Rarität zu tun hat,
Verknappung,
Exklusivität, Verknappung, besser darstellen als in dieser großen Skalierung. Davon profitiert die Aktie, und ähnlich wie ja so eine Birkin-Bag preislich sehr ambitioniert ist, ist eben auch die Bewertung bei der Hermes-Aktie. Nur die Birkin-Bag wird immer wertvoller, wenn ja, du sie dann bekommst.
Aber auch da, also nur auch da meine Beobachtung, Sekundärmarkt, auch da kriegst du mittlerweile Birkin-Bags zu deutlich geringeren Aufpreisen, als du sie beispielsweise noch vor 2 Jahren bereit sein musstest zu bezahlen, wenn du denn unbedingt eine haben wolltest, weil du nur dieses Geldanlagethema. Also auch da ist das Thema Multiple Expansion.
Ja, aber dieses ganze Geldanlagethema, Dinge, die man eigentlich tragen sollte und die schön sind, um sie auch zu zeigen, einfach nur in den Safe zu stellen. Ich finde das irgendwie schade.
Das ist bei Rohstoffspekulationen ein Thema.
Ja, mache ich ja auch nicht.
Das ist bei Taschen oder bei Uhren
ein anderes Thema. Ich finde auch, Taschen müssen benutzt werden, auch Uhren müssen benutzt werden, sonst braucht man es nicht.
Sicher auch so. Es ist ein Gebrauchsgegenstand,
der ziemlich schön ist. Das als Geldanlage zu vermarkten, da gibt es ja dann auch Plattformen und sowas, das ist eben schwierig. Und dann haben wir wieder die Frage, nach diesem Sammelgebiet bei Hermes auf jeden Fall haben wir weiterhin diese Desirability und all das, was dieses Unternehmen ausmacht, auch diese Positionierung wirklich mit Blick auf das High-End, reflektiert dann eben auch die Aktienbewertung. Ja? Also je nachdem, wie wir jetzt gucken, ich glaube, da brauchen wir uns nicht zu streiten, ob das jetzt KGV 45, 50 oder 55 ist, aber das ist die Region, in der wir uns hier bewegen und in der Region kann eine Aktie sich auch über Jahre aufhalten, solange das Unternehmen liefert und liefert und sich nichts am Anlagehintergrund ändert.
Ja, mein Problem ist ja so ein bisschen, also das hatte ich ja schon diverse Male jetzt zum Ausdruck gebracht, dass ich die Aktie eben für brutal, ja, einfach zu teuer halte.
Ja.
Das ist eben einfach so und unter normalen Umständen würde ich sie auch nicht kaufen. In dem Moment, wo die Uhr gekauft ist, werde ich trotzdem eine erste Position machen und dann reden wir mal darüber, bei welchem Kursniveau ich mal eine zweite Order reinlege.
Falls dann guckst du mal, was sich besser entwickelt, die Uhr oder die Aktie. In 10 Jahren guckst du mal.
Ja, wobei die Uhr, ich sehe es ja eben in der Tat so, dass ich eben so eine Uhr auch tragen will. Und wenn ich sie trage, dann ist es eben so, dass sie tendenziell weniger wert wird, weil sie eben auch benutzt wird, weil sie irgendwo mal anschlägt und sonst was passiert. Und das wird bei der MS eben auch der Fall sein. Wobei die im Übrigen auch in den Gesprächen sehr, sehr stark auf das Thema Limitierung und es gibt natürlich nur eine begrenzte Stückzahl und so weiter gehen. Sie haben da offensichtlich einiges vor. Das wurde in dem Gespräch schon deutlich. Und vielleicht gelingt es Ihnen, ja.
Und Sie haben ein Händchen dafür, Ihren Brand zu expandieren, ohne dass der Brand dabei verloddert. Also als Hermes in einen Bereich
du hast ja die Umsatzgröße
zu gehen,
schon angesprochen.
Wie jetzt auch Tableware, also Porzellan, das ist kritisch. Aber Sie haben es wirklich geschafft, dass auch das extrem stilvoll läuft und nicht die Exklusivität beeinträchtigt. Es ist nicht der Eindruck, den man vor 10 Jahren dann bei Prada hatte. Auch da kommen wir ja noch drauf, dass einfach nur das Logo auf alles irgendwie draufgepappt wird, um Lizenzumsätze zu machen, sondern es ist wirklich aus einem Guss und die Marke wird nach wie vor sehr behutsam kuratiert. Ich würde auch die Aktie zum heutigen Zeitpunkt nicht kaufen, aber ne, also ich habe sie ja nun seit Jahren und warum soll ich sie denn jetzt verkaufen, wenn ich weiterhin gerne an diesem Unternehmen beteiligt bin?
Ja, da muss man auch so eine hohen Bewertungsphasen in der Tat dann mal aussitzen. Und einfach ertragen. Punkt.
Aber Hermes ist nicht das einzige Unternehmen an der Börse, was wirklich im absoluten High-End positioniert ist. Das, was ich gerne an der Börse sehen würde zum High-End, ist halt leider privat und wird auch nicht an die Börse kommen, nämlich Chanel. Ja, das ist so von der Markenwahrnehmung.
Bei mir ist es Rolex.
Auf dem ähnlichen Niveau wie eine Hermes, aber es gibt da noch was in Italien. Und zwar auf 4 Rädern, dazu kommen wir gleich, aber auch noch etwas Kuscheliges. Denn Kaschmir war mal der Ausgangspunkt dessen, was heute ein Milliardenimperium geworden ist. Der Studienabbrecher Brunello Cucinelli hat sich 1978 gedacht, ach, er könnte doch was mit Mode machen und hat Gefallen gefunden an Kaschmir-Pullovern. Tja, das war der Anfang eines Unternehmens, das aktuell 6 Milliarden Euro Market Cap hat und das so von der Preispositionierung sowohl von den Produkten als auch von der Aktie her sich etwa auf demselben Niveau bewegt wie Hermes.
Ja, und also im Übrigen auch die Sakko-Preise, die man da hat, die bewegen sich auch auf den Uhrenpreisen von der Hermes, weil dieses dekonstruierte zweireihige Sakko, was die Podcast-Hörer jetzt natürlich nicht sehen, aber auf der Website von Brunello Cucinelli sehen können, das startet mal mit bescheidenen 4.350. Wenn man die passende Hose mit Nadelstreifen noch dazu haben will, dann sind es nochmal 1.300, macht also zusammen schon mal 5.650 €. Und wenn man das Ganze dann komplett haben will, dann muss man natürlich auch noch die passenden Loafer aus Velourleder dazu nehmen, die sich mit 950 € jetzt vergleichsweise bescheiden ausnehmen. Und dann bist du mal relativ schlank mit dabei, bei 6.600 €, die du für ein Outfit genommen hast, wo du noch keinen Gürtel mit dabei hast, wo du noch keine Socken mit dabei hast, die auf den Bildern hier eben auch zu sehen sind, und wo du auch noch kein Hemd mit dabei hast, was hier auch mit drauf ist. Also ja, man findet hier schon sehr, sehr edles Zeug, unter anderem diesen sehr schönen Cardigan aus Kaschmir für schlinke, schlanke 3.200 €. Der ist aber, den finde ich wirklich cool.
Ja, also ne, wer irgendwie wissen möchte, was man Tobias schenken kann.
Ja.
Der hat ja demnächst Geburtstag im September. Also dieser Cardigan, ich meine, vielleicht machen wir mal so eine Sammlung. Ja, wir sammeln im Internet für ein Cucinelli Cardigan für Tobias. 3.200 € ist das Ziel.
Ja. Ich guck mal erstmal bei den Größen nach, ob das sieht zumindest so aus, als ob das noch gehen würde. Sie haben dummerweise nur dieses Beige, was natürlich bei einem Typen wie mir.
Es sieht herrlich aus.
Ja, es sieht herrlich aus. Das Problem ist, es könnte extrem schnell beschmattert sein, was bei,
ja, das ist ein grundsätzliches Problem, was ich mit diesen, Waren auch hätte, ja.
Dann gehe ich mit Julian Döner essen, genau, und dann hast du das Elend.
Mit einem Kind, ja, dass ich ja nun jeden Tag Gottlob erleben darf, und das ist wunderschön, aber es ist für solche Outfits nicht unbedingt gemacht, die Zeit. Aber du hast dann wirklich, das muss man schon nochmal erwähnen, keine Massenware, du hast wirklich beste Materialien, und diese Qualität der Materialien, die erkennt man auch in der Bilanz, dass nämlich für die Produktion wirklich mehr ausgegeben wird. Die Rohmarge von Brunello Cucinelli ist nämlich nur in Anführungszeichen bei 48, ja, während wir bei Hermes bei 72 sind. Und die Operating Margin, ja, also bei Hermes sind wir im Bereich 40, ist natürlich bei Lederwaren immer auch noch was anderes, aber hier sind wir nur bei 17.8%, nur in Anführungszeichen. Die ist in den letzten Jahren gesteigert worden, aber auch daran erkennt man, dass Brunello Cucinelli einen etwas anderen Ansatz hat. Also er ist nicht der Hardcore-Kapitalist. Auf der Website von Brunello Cucinelli findet man das auch, wie so seine Attitüde da ist. Humanistic Capitalism ist ein eigener Bereich auf der Website, wo er seine Philosophie, seine Werte nochmal darlegt. Da ist die regionale Produktion sehr wichtig. Er gibt 20% seiner persönlichen Profite in seine Stiftung. Er zahlt seine Leute gut. Also wir haben das ja bei einigen Luxuslabels momentan, dass es da mit Lohnstreitigkeiten auch negativ abfärbt auf die Marken. Und all das hat man bei Cucinelli nicht. Also das ist wirklich
und
Luxus in dieser nachhaltigen Form.
Und der druckt auf seine weißen Sachen auch kein albernes I love Capitalism rauf. Das finde ich auch sehr sympathisch.
Nein, es ist, ja, und das ist insgesamt natürlich vom Trend her sowieso. Es ist nicht dieser flashy Luxus. Es sind beste Materialien, aber alles sehr klassisch, elegant, dezent, keine Logos, keine schreienden Farben. Das passt voll in die Zeit. LVMH hat sowas auch mit Loro Piana beispielsweise, ist ja auch eine Milliardenmarke, geht in dem Konzern halt ein bisschen unter. Hier kann man es pur investieren. Wenn man es macht, haben wir das gleiche Thema wie bei Hermes. Bewertung ebenfalls in dieser Range. Je nachdem, guckt man nach hinten, guckt man nach vorne. 45 bis 55 Mal Gewinn.
Ja, und da muss man sich eben die Frage stellen, traut man, also erstmal, ist man vielleicht ein Anhänger auch einer solchen Form des Kapitalismus, was ja erstmal sehr, sehr schön klingt. Also Humanismus, finde ich, ist immer eine extrem schöne Vokabel, und das, was du beschreibst,
wird ja auch gelebt.
Ist ja auch schon mal sympathisch. Ist ja auch
in der Bilanz.
So, und wo man dann eben auch etwas hat, der Humanismus kann ja trotzdem auch in irgendeiner Form mal auch durch entsprechendes Weggeben und nach entsprechendem Weggeben zu einer Erhöhung der Nettomarge führen. Und das ist eben dann schon was, wenn man den Blick auf eine RMS eben dann nochmal lenkt, dann haben wir hier eben in den letzten 3 Jahren bei einer Brunello Cucinelli 7,5, 8,8 und 10,0. Naja, und das ist dann RMS schon eine andere Liga, die es dann beinhaltet, nämlich 27, 29 und 32%. Also eine 3-mal so hohe Nettomarge ist dann eben schon ordentlich. Und jetzt kann man ja mal ein bisschen rumspinnen, wenn Cucinelli auf einmal auf die Idee käme, da eine Ausweitung vorzunehmen, dann kann es beim Kursgewinnverhältnis eben auch ganz schnell woanders aussehen. Aber so, wie du ihn beschrieben hast, scheint es nicht sein oberster Anspruch zu sein, was ihm sympathisch macht.
Trotzdem hat er ja es zum Milliardär geschafft, ja, oder vielleicht sogar gerade deswegen mit dieser etwas, ja, vielleicht langsameren Attitüde. Ist auch hier logischerweise das Thema Nachfolge auch eher deutlich über 70. Nach wie vor das kreative Genie und quasi der Pate für alles, was im Designbereich läuft. Da ist immer die Frage, wie gehen solche Marken dann irgendwann weiter, wenn der Gründer mal von Bord geht als Inspiration.
Ja, oder wo er sich vielleicht auch ein Gesellschafter, wir kommen ja an diversen Stellen auch in dieser Sendung noch dazu, dass wir diese Nachfolgefrage stellen oder auch die alternative Investorfrage. Und
also hier geht es auch nicht feindlich übrigens. Er hat einfach 50,01%. Ja. Also selbst wenn man den gesamten Streubesitz aufmacht, gegen ihn geht es nicht. Aber Nachfolge ist ja noch ein Thema bei einem anderen italienischen Unternehmen im High-End-Luxus-Bereich. Über das müssen wir noch kurz reden, weil es ist eigentlich das dritte börsennotierte High-End-Unternehmen. Auch da hatten die mal ein Nachfolgeproblem. Als der alte Enzo Ferrari gestorben war, war die Marke ziemlich verloddert. Und Ferrari ist durch ein langes Tal gegangen, wurde aber, also der Mythos der Marke war immer da, aber Qualität und betriebswirtschaftlich war das alles irgendwie nicht so dolle.
Da hat Michael Schumacher, glaube ich, auch extrem viel geholfen damals durch seine Zeit als Formel-1-Pilot und durch dieses Wiederbeleben auch der Nummer-1-Mentalität, wieder Weltmeister zu werden. Denn das ist ja schon etwas, was Schumacher auch stark zugerechnet wird.
Sie haben auch dann gute Leute gehabt mit Luca di Montezemolo und dann Sergio Marchion war ja auch für den gesamten Konzern mit Fiat und Agnelli ein Glücksgriff, viel zu früh verstorben. Ja. Aber das ist beeindruckend, wie das gelungen ist, diesen Mythos ökonomisch zu revitalisieren und in eine Dimension zu fahren, an die man selbst vor 20 Jahren nicht geglaubt. Genau können wir übrigens nicht sagen, wie die Dimension aktuell aussieht, denn wir zeichnen auf kurz bevor Ferrari die Halbjahreszahlen liefert. Aber nach dem, was wir zum Quartal gesehen hatten, wo sie ja auch gemeldet hatten, sie sind quasi ausverkauft die nächsten Jahre.
Und das ist etwas, nicht was so eben, viel Negatives drin was, also das ist schon etwas, wo man, also am Anfang, als es damit losging, dass wir darüber gesprochen haben, Ferrari mit einer RMS zu vergleichen, dachte ich so, was ein Blödsinn. Und dann guckst du dir aber mal bestimmte Sachen an, guckst dir bestimmte Attitüden an, guckst dir bestimmte Elemente aus dem klassischen Playbook Luxus an, nee. Die machen das genau so. Während eine Porsche eben irgendwann in das Volumenthema reingegangen ist, mit ihren SUVs und damit ja auch zumindest umsatz- und erlöstechnisch eine ganz tolle Entwicklung genommen hat, hat es Ferrari eben geschafft durch Verknappung und auch kontinuierliche Umsatzsteigerung. Wir sehen es ja hier im Bild, in 23 immerhin 6 Milliarden Euro an Umsatz gemacht und das waren im Jahr 2016 noch 3 Milliarden. Also das ist ja auch eine Geschichte, das dann mal in 8 Jahren so zu verdoppeln, das schafft ja auch nicht jeder. Und das dann eben einhergehend auch wieder bei einer kontinuierlich wirkenden Margenausweitung. Mittlerweile Nettomarge 21%. Und bei irgendeinem Ferrari, der neu auf den Markt kommt, dieses komische Elektroding soll, glaube ich, 500.000 Euro kosten. Und es ist vollkommen egal, ob der 500.000 kostet oder ob man dazu verleitet wird oder freundlich gebeten wird, wenn man denn eine Zuteilung bekommen will, noch das Kofferset für, ich habe keine Ahnung, was es kostet, für von mir aus 95.000 Euro dazu zu packen, damit man den Gesamtumsatz auf 600.000 bringt. Und dann sagen einige von den Kunden, die eines von diesen, keine Ahnung, 500 Fahrzeugen, 200 Fahrzeugen, die es dann im Jahr geben wird, haben wollen, ist mir doch egal. Durch wirklich bewusste Verknappung und absolutes Leben von Luxusprinzipien, die im Übrigen auch ein bisschen dadurch gestaltet werden, dass man natürlich auch die Aktie zu einem sehr knappen Gut macht.
Ja, immerhin, 24% liegen bei Exor, 10% liegen beim Trust von Pietro Ferrari, also ist auch das schon ein bisschen limitiert. Bewertungsmäßig auch wieder, ne, wie Hermes, so über den Daumen 50 Mal Gewinn, interessant ist auch die Umsatzbewertung, ne? 11 Mal Umsatz für einen Autohersteller.
Kann man nur aus dem Tech-Bereich.
Damit haben sie jetzt sogar eine höhere Umsatzbewertung als Tesla, weil Tesla wird aktuell mit 8,8 Mal Umsatz bewertet, aber na, das ist ja auch auf dem Weg zum Volumenhersteller, und Ferrari ist eine Boutique, und dass sie mit Hermes eine Menge gemeinsam haben, sieht man sogar am Kursverlauf für die letzten 15 Jahre, denn beide Aktien seit 2019 quasi im Gleichschritt zu einer Vervierfachung. Ja. Ferrari zuletzt noch ein bisschen stabiler, und wenn wir dann auch noch Brunello Cucinelli als dritten echten Luxuswert dazu nehmen mit einer Verdreifachung und ähnlichen Zyklen, die marschieren einfach ja wirklich auf derselben Schiene, und da geht Exklusivität vor dem Herausholen des letzten Quäntchens Wachstum, aber ja, wenn man dann eben den Umsatz steigern möchte, kann man es sehr einfach über den Preis machen.
Ja, man sieht es ja auch. Also an der Grafik, für die es sich jetzt auf jeden Fall mal lohnt, rechts ranzufahren und anzuhalten und sich die Sachen herunterzuladen. Man sieht es bei Ferrari und Hermes eben wunderbar, dass sie eine Kapitalmarktorientierung haben. Und man sieht eben auch bei Cucinelli, dass sie eben sehr profitables Wachstum haben, was jetzt aber bei der Kursentwicklung etwas hinterher hinkt, aber eine Verdreifachung gegenüber einer Vervierfachung im Gross Total Return Bereich ist ja auch eine tolle Entwicklung. Das muss man dann eben auch mal sagen. Und von daher haben wir hier den Bereich des echten Luxus jetzt eigentlich sauber umrissen. Und es ist ja Sommer. Und ihr macht jetzt einfach mal Folgendes. Ihr freut euch auf die kommende Woche, auf den kommenden Dienstag, denn da legen wir genau an dieser Stelle mit echtem Luxus wieder los, holen euch nochmal ganz kurz rein und machen dann mit den Aktien weiter, die wir heute jetzt erstmal nicht besprechen, weil wir sagen, ihr macht Wochenende, wir haben eine Stunde gebraucht, und nächste Woche geht's weiter mit den Konsumtiteln. Hast du noch einen kleinen Teaser, so einen kleinen Cliffhanger?
Naja, ich würde sagen, Konsumtitel sind es ja alle, aber wir können, ich würde es mal Wannabe-Luxus nennen. Ja, und da sind auch Marken dabei, die irgendwie ziemlich verloddert sind. Und wir haben auch ein schönes Beispiel, wie man eine verlodderte Marke wieder reaktivieren kann.
Und wir haben schöne Beispiele auch für eine LVMH, wo sie sich möglicherweise einkaufen könnten. Brunello Cucinelli war schon eine Marke, die wir da im Grunde mitgenommen haben.
Aber jetzt genießt euer Wochenende. Macht's gut, bis zum Dienstag. Tschüss.